Zunächst in der Rubrik Der übersehene Klassiker der Moderne, Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, herausgegeben von Sokamp im Jahr 2000.
Peinlich, peinlich, aber generations- und herkunftsbedingt ist mir Alexander Kluge nie als der große Vertreter des neuen deutschen Films mit goldenem und silbernem Löwen noch als Büchner, Kleist, Böll und Schiller-Preisträger vorgestellt worden. Ich bin das erste Mal über seinen Namen gestolpert, als ich mich Mitte der 90er Jahre fragte, wer denn der Mann im Off sei, der sich in zahlreichen Heiner-Müller-Interviews mit blumigsten Vergleichen, Metaphern und scheinbar absurden Nebensätzen bemühte, dem Mann mit der Zigarre mehr als ein oder Ja zu entlocken. Alexander Kluge. Auch heute sieht man Kluge in dieser Rolle ein- bis zweimal wöchentlich am späten Sonntagabend in öffentlich-rechtlich verordneten Kulturfenstern auf Sat.1 und RTL, wie er sich bemüht, anhand anscheinend absurder Gedankenketten à la Napoleon, Frankreich, Bastille, Revolution, frisst ihre Kinder, ja, Mutterkomplex, Drohne, 11. September, Ameisenforschern, Polizeihistorikern, Neurologen und Christoph Schlingensief aus ihrer Denkbox zu befreien. Ob man dabei lachen darf, ohne sich als unintellektueller Cretin zu fühlen, oder ob man das so ernst nehmen muss, wie es vorgetragen wird, weiß ich nicht. Wer sich da aber nicht sicher ist, kann sich schon seit dem Jahr 2000 in die Rolle des von Alexander Kluge Interviewten begeben, denn in diesem Jahr ist Kluges zweibändiges und fast 2000-seitiges Werk Chronik der Gefühle herausgekommen, das die abseitigen Verwicklungen der Weltgeschichte in den letzten 100 Jahren und davor in Form kurzer Geschichten und Dialoge beschreibt. Da probt die ehemalige inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi 1990 mit den gelernten Methoden ihr neues Leben als Kapitalistengemahlin, unterhalten sich Kriminaloberrat und Gerichtsmediziner nahezu unverständlich philosophierend über einen nicht näher beschriebenen Fall, wird ein Tag im Leben des letzten Vertreters der polnischen Exilregierung in London beschrieben oder berichtet, was eine sowjetische Theatergruppe macht, die am Tag ihrer Wagner-Opernpremiere in Leningrad erfährt, dass die Deutschen gerade ihr Land überfallen haben. Was alle Geschichten vereint, ist, dass sie von Alexander Kluge geschrieben sind und dass sie durch dessen schnörkellosen, dokumentaristischen, manchmal fast langweiligen Stil klingen wie wahre Begebenheiten. Was sie aber nicht sind. Zumindest nicht im Sinne von Punkt für Punkt wahr. Aber die ungekünstelte Sprache und nahezu adjektivfreie Beschreibung von Situationen lässt herrlich Freiraum, die Geschichten mit eigenen Bildern zu füllen. Der polnische Diplomat in London hat natürlich einen nicht ganz elegant passenden Anzug an. I.M. Zonengabi in St. Moritz glaubt nur selber, sie fiele nicht als solche auf. Und die staubigen Unfarben aus russischen Kasernen, wie man sie Anfang der 90er besichtigen konnte, übertragen sich beim Lesen unwillkürlich ins Jahr 41 in ein Leningrader Theater. Kyrillische Zeichen auf weinroten Bannern. Die Chronik der Gefühle liest man nicht wie einen Roman. Manche Geschichte scheint zu tief aus dem großen Kopf des Alexander Kluge zu kommen, als dass man sie wirklich voll verstehen könnte, nur um ein halbes Jahr später über dem Lesen derselben Geschichte die Hände zusammenzuschlagen, denn alles fällt in seinen Platz. Die gestern gesehene Dokumentation mit dem Bericht heute früh im Deutschlandfunk und natürlich, jetzt macht die Story plötzlich Sinn. So legt man sich also 2000 Seiten Inspiration nicht weit vom Nachttisch, und wenn man mal wieder ideenlos, uninspiriert und gelangweilt von der bunten Welt nicht einschlafen kann, schlägt man Band 1 oder 2 in der Mitte auf und fängt an zu lesen. Leseprobe Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, Band 1.
Lohengrin in Leningrad. Premiere des Lohengrin am 22. Juni 1941 in Leningrad. Seit März hatte das Kollektiv des Kirov-Theaters in Leningrad Lohengrin geprobt. Die Premiere sollte die Speerspitze der Sommersaison 1941 sein und den Werktätigen demonstrativ den Dank des Theaterkollektivs überbringen. In der Premiere sollte die vollständige Oper aufgeführt werden, und zwar in der Fassung der Petersburger Uraufführung. Bei den anschließenden Gastspielen in den Städten der Provinz und in den Werkskantinen einiger Kombinate war jeweils an die Vorführung eines Potpourris gedacht. In einigen Fällen auch ohne Sänger, begleitet von stummen, tänzerischen Darstellungen des Balletts. Die Premiere sollte in deutscher Sprache stattfinden. Sie war auf den 22. Juli 1941 angesetzt. Wie man weiß, brachen die deutschen Truppen in den frühen Morgenstunden jenes Tages ohne Kriegserklärung über die sowjetischen Grenzen. Die motorisierten Truppen kreisten den Tag über die sowjetischen Grenzstreitkräfte ein. Der Rundfunk erwies sich als das wesentliche Verbindungsnetz zwischen den Menschen des großen sowjetischen Reiches. Der Leiter des Opernhauses ruft den ersten Sekretär des Stadtbezirks an. »Genosse Antonow, wir sind bestürzt über das Unglück, das über unser Land gekommen ist.« »Nicht ganz richtig, Genosse Opernleiter. Es wird ein Unglück über die Eindringlinge kommen. So muss man es weitergeben. Sie haben sich auf etwas eingelassen, was Sie noch nicht überschauen.« »Sie sehen das optimistisch?«
»Unbedingt. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Heute Abend ist Premiere des Lohengrin.«
»Ich weiß, ich komme.«
»Ich frage deshalb, weil es ein deutsches Stück ist, gesungen in deutscher Sprache.«
»Wir sind nicht von Deutschen überfallen worden, sondern von Faschisten und Militaristen, die ihrerseits ihre Menschen unterdrücken. So muss man es weitertragen. Man könnte das vor Beginn der Vorstellung in einer Ansprache klarstellen. Eine Orientierung sozusagen.«
»Die Oper wird deutsch gesungen. Das kann als Provokation aufgefasst werden, wenn man die Texte näher analysiert.«
»Könnte man in der außerordentlich zugespitzten Situation vielleicht Russisch singen lassen?«
»Ausgeschlossen. Die Sänger haben das auf Deutsch einstudiert.«
»Sie müssen umstudieren.«
»Das ist an einem Tag unmöglich. Wir müssen die Klavierauszüge mit russischem Text erst anfertigen und...«
»Sprecher in russischer Sprache an den Seiten der Bühne oder im Zuschauerraum aufstellen und den Text auf Russisch vortragen. Könnten die Sänger etwas undeutlich singen?«
»Ich würde vom künstlerischen Gesamteindruck her abraten.«
»Es wäre aber interessant und informativ.«
»Bei der inhaltlichen Qualität der Texte aber auch gefährlich, Genosse, erster Sekretär.«
»Oder man lässt das Singen weg?«
»Wäre eine ungewöhnliche Lösung.«
»Eine Symphonieaufführung mit Sprechtexten und Spruchbändern, die man versteht ohne Krakeelen. Sozusagen ein Besinnungsabend, eine patriotische Feier.«
»Ungewöhnlich.«
»Wir leben an einem ungewöhnlichen Tag, Genosse. Ouvertüre 1812 von Tschaikowski ist auch ohne Singen und passt gut.«
»Genosse Antonow, kennen Sie den Lohengrin?«
»Nein.«
»Es ist eine Ritteroper mit einem übersinnlichen Helden. Es geht um die Fantasien einer jungen Germanin. Am Schluss eine Art Parteitag der deutschen Ritter unter Vorsitz ihres Kaisers. Chor, Sänger und Orchester sind kollektiv eingesetzt und eigentlich untrennbar. Ins Russische übersetzt kommen die provozierenden Zitate noch deutlicher zur Geltung, als wenn ausländisch gesungen wird. Am besten wären italienische und türkische Kostüme, die wir für den Barbier von Bagdad im Fundus haben. Das ist aber alles bis 20 Uhr nicht zu schaffen.«
Thank you.